Ihr hört Funkstille, ein Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Es geht um den Moment, in dem Nähe zu viel wird und um den langen Weg, wieder bei sich selbst anzukommen. Geschichten, Stimmen, Gedanken über Loslassen, Grenzen und Hoffnung. Triggerwarnung. In den Folgen des Podcasts Funkstille kommen auch solche Themen zur Sprache wie sexueller Missbrauch in Familien, Gewalt in Familien und so weiter. Deshalb entscheide genau, ob du die Folgen dir anhören möchtest oder ob du zu deinem Schutz darauf lieber verzichtest. Wenn du die Folge hörst oder die Folgen hörst und bemerkst, dass es dich zu sehr triggert, dann schalte einfach ab. Sei sorgsam mit dir, achte auf die Signale deines Körpers, achte auf dein Gefühl, achte auf deine Emotionen, die du beim Hören dieser Folgen hast, und bleib immer sorgsam mit dir, zu deinem Körper, zu deiner Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Funkstille, Kontaktabbruch in Familien. Ich habe heute einen Gast eingeladen, und zwar kennen wir uns oder haben wir uns kurz kennengelernt in einem persönlichen Gespräch und in einem Telefonat, und der Kontakt ist zustande gekommen über meine Anzeige bei Kleinanzeigen, wo ich meine Selbsthilfegruppen vorstelle und dort Betroffenen die Möglichkeit biete, Mitglied in der Selbsthilfegruppe zu werden, um die eigene persönliche Lebenssituation bearbeiten zu können oder vielleicht auch besser verstehen zu können. Nun ist sie heute hier und ich bitte um Verständnis dafür. Sie möchte gern anonym bleiben, sodass wir also in dieser Podcast-Folge keine Namen nennen werden. Und genau, das ist vielleicht noch wichtig für das Verständnis. Und ich würde dich bitten, dass du dich ganz kurz bitte vorstellst.
Ja, ich habe die Birgit kennengelernt und das ist, glaube ich, gut für mich. Ich bin 75 Jahre, habe 4 Kinder aus 2 Ehen und möchte einfach anfangen. Ja, als Kind war ich Einzelkind mehr oder weniger mit einer 8 Jahre älteren Schwester und habe mich auch mal ein bisschen alleine gefühlt, wenn die anderen mit vielen Geschwistern dann hochgingen. Und ja, ich habe mir eigentlich vom Prinzip eine große Familie gewünscht. Ja, dann habe ich einen geheiratet, war ich ein bisschen aus Torschlusspanik. Es war dann die große Liebe und es hat sich ja einfach auch von der Konfession her so ergeben und stellte sich aber nach kurzer Zeit raus, dass wir doch nie so recht zusammengepasst haben. Aber in der Zeit, in anderthalb Jahren, hatte ich schon 2 Kinder. Ja, dann habe ich 3 Jahre alleine gelebt mit einem Jungen und einem Mädchen und habe jemanden getroffen, der auch aus diesem, aus diesem Kreis kam, aus dem ich meinen ersten Mann kennengelernt hatte. Und der war geschieden und suchte dringend auch eine Partnerin. Und ich hatte das Gefühl, ja, es war eine schriftliche Liebeserklärung. Und es waren so Dinge, dass sich jemand für mich interessiert hat. Wie gesagt, ich war 3 Jahre alleine mit den 2 ganz kleinen Kindern. Und dann habe ich gedacht, ja, das wird der Richtige sein. Aber schon nach kurzer Zeit hat mein Bauchgefühl, auf das ich eigentlich sehr, sehr oft im Leben nie gehört habe, gesagt, irgendwie, der mag die Kinder nicht. Und die Kinder, die waren mein Ein und Alles. Und es hat sich dann auch herausgestellt, am Ende hat er mir das auch nicht, am Ende noch in dieser ersten Anfangsphase hat er mir schon gesagt, dass er Schwierigkeiten hätte und nie weiß, wie er mit den Kindern umgehen soll und so. Naja, ein Jahr später kriegte ich das dritte Kind. Wir haben geheiratet, wir waren eine Familie, ich habe die Kinder geliebt. Wie gesagt, ich wollte immer eine große Familie haben. Und dann ein weiteres Jahr später kam das nächste Kind. Innerhalb von 7 Jahren habe ich 4 Kinder gekriegt. Es waren alles schwere Entbindungen. Und Ja, mein Mann, der hat in einem Beruf gearbeitet, wo viel unterwegs war. Ich war mehr oder weniger mit den Kindern immer alleine. Wir sind dann noch in eine große Wohnung gezogen, was ja zu DDR-Zeiten was ganz Besonderes war, viel Platz zu haben. Und ja, die ersten 8 Jahre waren nur auf einer Baustelle. Es war nie einfach. Aber ich habe mich sehr bemüht und mir hat es alles viel Freude gemacht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mein Mann doch sehr gerne und viel Alkohol trinkt. Das war dann auch Thema bei uns. Er hat dann mir die Schuld gegeben, dass ich nie entsprechend gefügig wäre an den Dingen, die er so möchte. Und dann habe ich mich versucht, danach zu richten, aber es war immer nie passend. Es gab auch solche Szenen, wo er dann den ganzen Alkohol zusammengesucht hat und ausgeschüttet hat und beteuert hat, er trinkt nicht mehr. Egal, das ist also eine Sache, die unsere Ehe und unsere Familie belastet hat. Ich habe ihn dann kurz vor dem 12. Geburtstag meiner älteren Tochter, also ich habe als erstes einen Jungen bekommen und dann ein Mädchen. Und kurz vor dem 12. Geburtstag dieses Mädchen habe ich ihm aus dem Bett meiner Tochter geholt. Das war ein furchtbarer Schock. Ich habe sofort das Strafgesetzbuch ihm hingelegt, habe am nächsten Tag die Scheidung eingereicht und dann fiel er vom Pflaumenbaum hinterm Haus und brach sich den Lendenwirbel. Die Schwiegereltern haben natürlich so reagiert, also auf diesen Missbrauch. Er hat die Tochter nicht penetriert, also ich bin da hingekommen und ja, er war aus dem Bett gesprungen in dem Moment, wo ich reinkam und die Stelle war warm, meine Tochter lag drin mit hochgekrempeltem Nachthemd und ja, die Kirchgemeinde war der Ansicht, ich solle beten, damit es wieder gut wird zwischen uns. Und ich habe in dem Moment, wo er von dem Pflaumenbaum gefallen ist, gedacht, das ist die Strafe Gottes und er wird zur Vernunft kommen und habe die Scheidung zurückgezogen. Hab dann, nachdem der Mann 10 Tage im Krankenhaus war, ihn zu Hause gepflegt. Ich hatte keinerlei Kenntnis. Medizinischerweise haben ihn mir abgeliefert mit einem Schieber und mit einer Urinflasche und er musste ein halbes Jahr liegen. In dem
Wann war das? Kannst du dich erinnern, in welchem Jahr das war? Das war noch zu DDR-Zeiten, denke ich, ne? 88.
88 war das im
Okay.
August. Und ich habe ihn dann versorgt. Er lag im Esszimmer und ich habe immer die Flügeltür aufgemacht zur Küche, damit er auch Anteil nehmen kann an unserem Leben. Aber ich bin eigentlich dann seelisch in die Knie gegangen, weil das, was ich erwartet habe, das ist nie eingetreten. Dass er in irgendeiner Weise Erwachen oder irgendwas empfunden hat, ein Schuldgefühl oder irgendwas. Ich hatte die Schwiegereltern ja gleich versucht zu kontaktieren und natürlich kam das, was oft kommt. Dass es meine Tochter war, die ihn
Verführt hat.
verführt hat. Und ich habe die ganze Zeit bei meiner Tochter gestanden. Ich habe sie, ja, ich habe ihr das gesagt, dass ich zu ihr stehe und dass die Schuld bei ihm liegt. Und ich habe sie dann auch die ganzen weiteren Jahre begleitet. Mein Mann hatte einen Beruf, wo er immer abends zum Dienst musste. Ich habe mich von dem Zeitpunkt an, wo er dann wieder zum Dienst ging, habe ich mich mit den Kindern eingeschlossen. Und als das nächste Kind, was eine Tochter war, in dem gleichen Alter war, dann hatte ich schon immer Angst. Ich hatte viel Angst, dass wieder sowas passiert, Und ja, es war plötzlich in die Familie was, so ein jähes Unglück eingedrungen.
Meinst du das so, dass dieses Unglück, was du als Unglück bezeichnest, dass das so eine Form einer Schuld gewesen ist, die über euch gekommen ist? Oder dass du vielleicht sogar gedacht hast, du bist schuld an der ganzen Situation in der Familie zu der Zeit?
Das würde ich so nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, dass dort die Familie zerbrochen ist, dass das eigentlich so nie weitergehen konnte. Allerdings habe ich habe ja vorher schon angedeutet, dass ich im ersten Moment mich von dem Mann trennen wollte, dass dann aber dieser Unfall dazwischen gekommen ist. Und ja doch, ich habe mich ihm gegenüber immer schuldig gefühlt.
Es kam ja auch irgendwie noch raus, vorhin sagtest du, dass die Mitglieder der Gemeinde auch gesagt haben, du musst nur beten, dann wird alles wieder gut. Ne? Also das, glaube ich, das spielte ja auch noch eine Rolle mit. Ne?
Genau, genau. Und ich habe dann 6 Jahre gebraucht. Ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt wie ganz klein gemacht, wie ich hatte überhaupt keinen Selbstwert und ich war nie in der Lage, mich nach diesem halben Jahr, in dem ich den Mann gepflegt habe und in dem ich zu einem seelischen Wrack geworden bin, der Hausarzt, der hat uns dann eine Therapie verordnet, eine Gruppentherapie.
Euch beiden?
Uns beiden, ja. Das waren 6 Paare, alle mit verschiedenem Hintergrund, aber in einer Gruppentherapie findet sich ja manches. Es ging eine Woche, jeden Tag 8 Stunden.
Aha, okay.
Und am Ende wurde gefragt, was jeder aus der Therapie mitgenommen hat. Das war sehr beeindruckend. Das waren, bis auf meinen Mann, hatten alle in gewisser Weise die Ursachen erkannt und haben gesagt, dass ihnen das was gebracht hat. Und mein Mann hat gesagt, er wisse nie, warum er die Woche da verbracht hat. Ja, aber es ging dann noch mit uns 6 Jahre, bis ich endgültig, und es kam einfach mal über mich, dass ich gesagt habe, und ich ziehe heute Nachmittag aus. In der großen Wohnung war das möglich, dass man sich räumlich trennen konnte. Und das habe ich dann gemacht. Und habe dann eine andere berufliche Richtung eingeschlagen, habe nochmal eine Ausbildung angefangen, habe mich da mit diesen pubertierenden Kindern auseinandersetzen müssen. Der Älteste war dann schon zur Wende ausgezogen und die anderen, die hatte ich zu Hause. Und
das heißt, du warst dann mit den 3 Kindern alleine?
Ja, ich war allein mit den Kindern und durch die Ausbildung habe ich ja auch erstmal nicht viel Geld gehabt. Es war alles ein bisschen problematisch, aber die Kinder hatten zu dem Zeitpunkt viele, viele große Wünsche und haben nicht eingesehen, dass ich die nie erfüllen konnte. Und ich glaube, die haben dadurch auch, ja, wie soll ich sagen, die waren vielleicht enttäuscht. Die waren enttäuscht, dass es bei ihnen zu Hause so war und nie wie bei vielen anderen, wo es nach der Wende aufwärts ging. Und ich muss mal sagen, mein Mann hat eigentlich unser ganzes Geld in Alkohol umgesetzt. Und es war nichts, was da geblieben wäre, um ja einen Hintergrund zu haben.
Das fällt ja alles in die Zeit, ne, zur Wende. Auf einmal dieses unbegrenzte Angebot an Möglichkeiten. Und wenn die Kinder so in der Pubertät waren, ne, wo sowieso dann auch Wünsche entstehen und wo man sich dann mit anderen sozusagen in Beziehung setzt oder vergleicht, wie geht's dort, wie geht's bei uns, ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass das eben zu Konflikten geführt hat. bei euch, ne?
Und trotzdem habe ich also der ältesten Tochter dann das ermöglicht, dass sie als Au-pair nach dem Gymnasium nach Amerika gegangen ist und dort ein Jahr gewesen ist und dann erst mit dem Studium angefangen hat. Und die nächste Tochter, die ist für ein Jahr nach Norwegen gegangen, um dann auch dort zu bleiben, eine Ausbildung zu machen und ein Studium zu machen und zu promovieren. Und ja, mit den, als mein ältester Sohn in diesem Alter war, wo das Gerangel um den Platzhirsch war, da gab es mal ein Ereignis, also ich muss noch einfügen, meine Mutter kam uns immer mal einmal im Jahr aus dem Westen besuchen und für sie waren nur die großen Kinder ihre Enkel, die anderen hat sie nicht als Enkel akzeptiert.
Also praktisch die Kinder von deinem ersten Mann, genau, waren für sie ihre Enkel. Wann ist deine Mutter in den Westen gegangen?
81.
81 schon.
Mhm. Ja. Und da sind die beiden anderen Kinder geboren, 81 und 82. Mhm. Mhm. Und wenn sie kam, dann hat sie die Großen verwöhnt und das war mir sehr schmerzlich. Und ich habe mit ihr drüber sprechen wollen und das hat alles nicht so funktioniert. Sie war insgesamt dominant, aber das ist nur reingeschoben. Und mein Ältester hat auf jeden Fall dann auch besonders stark gegen diesen Vater, diesen Stiefvater, mhm, rebelliert. Und da kam es dann, also der große Junge, es war in einer riesengroßen Wohnung und ich mehr oder weniger allein, da war es schon wichtig, dass wir alle zusammengearbeitet haben. Und der Große, der wollte das dann alles nicht mehr und er wollte seine Geschwister auch dazu bringen und überzeugen, dass das alles nicht mehr nötig wäre, Unterstützung im Haushalt und also einfach die Dinge, die ganz normal sind. Mhm. Und
da gab es zusätzlich noch Ärger gebracht und Streit. Und
da gab es dann eine Auseinandersetzung. Ich muss sagen, ich habe zu meinem Mann gesagt, du musst ihm das mal sagen, dass das so nicht geht, dass er nicht die Geschwister aufwiegeln kann und sozusagen einen Unfrieden in die Familie bringen kann. Und daraufhin hat mein Mann im Beisein der Familie den großen Jungen verhauen. Er hat ihn verhauen, aber nicht einfach mal so, es ist ja verboten, ja, aber also gezüchtigt, sagen wir es mal so. Sondern er hat noch dann seine ganze Wut und sein ganzes, was ihn betrifft, dort mit eingearbeitet. Und es war schmerzlich, das zu sehen. Ja. Und wo er dann das entsprechende Alter hatte, da ist er dann ausgezogen.
Und in der Situation waren alle Kinder dabei?
Die waren alle dabei.
Also er hat das sozusagen vor der gesamten Familie getan, dass er den Großen geschlagen hat.
Zurechtgewiesen hat. Also ja, sozusagen.
Hat er ihn geschlagen direkt?
Ja, ja. Genau. Ja. Und dann habe ich noch eine Weile in dem großen Wohnung zusammen gewohnt. Wir haben uns ja nur räumlich getrennt. Und dann musste diese große Villa geräumt werden. Und dann, das war die Zeit, wo die große Tochter in Amerika war. Und dann habe ich gefragt, ob sie, wenn sie wiederkommt, wieder mit zu uns ziehen oder mit uns zusammenziehen wollte. Das wollte sie nie. Da habe ich ihr dann eine Wohnung besorgt, dass sie, wenn sie wiederkommt, dass sie also eine Bleibe hat. Und ich bin mit den kleinen Kindern, die waren auch groß, schon umgezogen. Und wir haben dann in einer sehr kleinen Wohnung zusammengelebt. Und ich war mit meiner Ausbildung beschäftigt. Dann sind wir nochmal umgezogen in eine große Wohnung. Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass jetzt Kinder jeder ein Zimmer hatten, dass es ihnen gut geht. Und das war meine Kinder, das war meine Augenweide, das war eigentlich mein Leben, meine Kinder. Und ich habe aber dann auch gemerkt, dass ich mit den beiden Großen, also wir haben einfach keine Streitkultur gehabt. Mir sagte irgendwann mal mein jüngster Sohn, Mutti, das Leben ist wie auf einem Fußballfeld. Jeder hat eine Seite und in der Mitte ist die Stelle, wo man sich trifft. Ne? Und dann sagt er zu mir, und Mutti, du lässt dich von uns bis an dein Ende treiben
und schubsen.
Schubsen. Und dann schreist du auf.
Mhm.
Und du musst vorn stehen und musst vorn sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das konnte ich nie. Und deswegen ist es vielleicht auch dazu gekommen, ich weiß es nie. Auf jeden Fall ging dann die zweite Tochter nach Norwegen, um das ökologische Jahr zu besuchen. Ich habe mir dann, wir sind im Frust auseinandergegangen, weil ich Dinge nie besorgt habe im Globetrotter, die sie unbedingt brauchte, um da zu sein. Oder hat sich das gedacht, dass es so ist? Ja, es hat sich dann wieder gefunden. Wir haben rege per, nicht per E-Mail, sondern per,
wie heißt du, WhatsApp?
Nee,
SMS?
Nee, noch vorher mit dem...
vor der E-Mail.
Ah, ja, ja, ja.
Das ist schon lange her.
Das ist ganz lange her. Oh. Das kam so rausgedruckt aus dem...
Fax.
Fax. Wir haben dann ganz lange...
Ja.
Es kam immer regelmäßig diese...
So Fax hin und her geschickt.
Fax hin und
also
her geschickt.
Also wie so ein Brief geschrieben.
Ja, ja, Brief geschrieben, okay. Und dann gleich per Fax.
Ja, da ging es schnell.
Und das war auch... Ich habe sie besucht und habe noch Dinge hingetragen und dann hatte sie die Familie dort gegründet. Also, und dann habe ich, als sie mir gesagt hat, dass sie schwanger ist, habe ich sofort angefangen, Norwegisch zu lernen. Weil ich dachte, wenn da Enkelkinder geboren wären, dann muss ich mich auch mit denen verständigen können.
Also das heißt, zu dem Zeitpunkt waren dann beide Mädchen in Norwegen?
Nein, eine in Norwegen und die andere war vorher in Amerika.
Nein, aber sagtest du nicht, dass die erste Tochter in Norwegen studiert hat? Oder meintest du diese zweite Tochter
die
jetzt?
Zweite
die zweite Tochter,
ich,
okay.
Da habe ich...
Ist ja also, nicht schlimm. Na?
Ich hatte da ein Stück vorher schon reingeschickt.
Okay, alles
weißt du, wir,
klar.
Wir sind,
schon ein bisschen vorgesprungen.
Nee, wir sind ausgezogen aus der großen Wohnung. Mhm. Da ist die eine Tochter nach Amerika gegangen. Wir sind dann nochmal... umgezogen mehrmals in die kleineren und in noch bessere Wohnungen mit den beiden anderen Kindern. Die Große ist, wollte ja nicht mit uns zusammenziehen, die hat dann ihr eigenes Ding gemacht. Und die beiden anderen, davon ist dann die Tochter mehr oder weniger im Unfrieden nach Norwegen gegangen. Und das hat sich aber dann wieder gegeben.
Mhm.
Wir haben wieder einen guten Kontakt gehabt, wir haben gefaxt und gemacht, dann hat sie geheiratet, dann war sie schwanger und... Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen reflektiert, was denn mit uns war und habe gedacht, warum ist sie denn da hingegangen, so weit weg, ein Meer zwischen uns gebracht, eine Sprache zwischen uns gebracht. Und ja, das hat mich immer bewegt. Und dann ging der Jüngste aus dem Haus und der hat sich entschieden, nach Wien zum Studium zu gehen und... Der kam dann immer mal zu Besuch und da gab es ihm auch solche Momente, dass er einfach, er war da, hat seine Freunde besucht in der Neustadt, alles war toll und so. Und das Verhältnis, das war nicht schlecht, kann ich nicht sagen. Und er sagte, er geht Rasierklingen im Kaufland holen und dann kommt er Stunden später nicht wieder und da gucke ich, ist er abgereist. Es gab, also es war so, für meine Begriffe waren manche Dinge, wie eben in einer ordentlichen Familie oder in einer normalen, in einer gesunden Familie, so dieses gewisse Miteinander und so, das war einfach gar nicht da. Diese, auch, ich muss sagen, auch die Achtung voreinander oder die Wertschätzung oder, ich kann das nicht so ausdrücken.
Mhm.
Die Tochter, die missbrauchte Tochter, die hier lebte, die kriegte dann auch in einer schnellen Folge 4 Kinder und war geschieden von ihrem Mann dann und zu dem Zeitpunkt wollte ich mir, das war, wann war denn das? Das ist nicht, da war ich 60, 2010 glaube ich, da wollte ich mir einen Garten anschaffen und dann war sie so begeistert, hat sie einen Garten daneben genommen und dann haben wir noch was genommen und sie hatte ein großes Auto und dann sind wir da immer hingefahren, weil das außerhalb war und es war ein gutes Miteinander. Ich habe zwar gemerkt, dass sie eigentlich mit diesen vier Kindern ein bisschen überfordert war. Es waren auch, der Älteste war besonders schwierig. Und ja, ich habe sie dann sehr unterstützt. Wenn ich zum Spätdienst gegangen bin, habe ich bei ihr vorher sauber gemacht. Ich habe bei allen möglichen Dingen geholfen. Und er wollte zum Chor gehen, da habe ich gesittet. Und als das vierte Kind geboren wurde, da war ich dann da, weil das eine Kaiserschnitt war. Und ich war, es war alles geplant. Und es war einfach ein gutes Miteinander. Sie hat mich sehr in Anspruch genommen. Meine Freundinnen haben immer gelacht, wenn das Telefon klingelte, da sagt, na, musst du wieder gehen und so. Ich habe das alles sehr gerne gemacht. Ich hatte ja keinen Partner. Mein Partner war der Beruf. Ich habe mich total in deinen Beruf reingestürzt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt damals, nach der Trennung, habe ich gesagt, nie wieder einen Mann. Ich war einfach, ja, und das habe ich eigentlich auch, wie gesagt, mein Partner war der Beruf. Bis zur Rente. Und ein Jahr nachdem ich berentet worden bin, kriegte ich eine kleine oder große Ausschüttung, finanzielle Ausschüttung. Ich hatte so was angespart. Das waren dann 40.000 Euro, die ich ausgezahlt kriegen sollte. Und meine Tochter wollte ihre Wohnung kaufen. Und naja, ich brauchte mein Geld nicht. Meine Familie war mal ein und alles. Ich hatte keinen Grund, irgendwas zu unternehmen oder mir was zu kaufen. Und da war dieses Geld dafür vorgesehen. Wollte ich ihr das geben? Und da ist sie krank geworden. Es begann wohl so, jetzt erinnere ich mich, sie wollte wieder anfangen mit Arbeiten. Und diese Stelle, die sie sich ausgesucht hatte, das war wohl etwas Anspruchsvolles. Und sie ist auch sehr ehrgeizig und irgendwie ist sie gescheitert. Und daraufhin, vielleicht auch durch diese nervliche Belastung oder durch andere Dinge, oder anders gesagt, diese ganzen Jahre danach war sie nie auffällig in irgendeiner Weise, wo man hätte gedacht, es ist noch was übrig geblieben von diesem Missbrauch. Mhm. Ich muss noch einfügen, nachdem ich ein halbes Jahr meinen Mann gepflegt hatte und total am Boden war, da hat mir die Hausärztin gesagt, wenn das Kind unauffällig ist, und das war vielleicht die damalige Auffassung, dass man dann das so lässt, wie es ist, und dass man nie daran arbeitet, irgendwie nachbohrt bei dem Kind nach irgendwas, sondern wenn das Kind sich normal entwickelt und nichts ist, dann ist es so. Heute sieht man das wahrscheinlich anders, ich weiß es nie. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass bei ihr irgendwelche für mich sichtbaren Schäden zurückgeblieben sind.
Hast du mit ihr über den Missbrauch mal irgendwann gesprochen?
Nein, ich habe mit ihr nie drüber gesprochen. Ich habe sie später gefragt, in der Pubertät oder wo sie groß war dann und den Partner langsam hatte, ob sie irgendwelche Probleme hat und ob es alles in Ordnung ist. Und da hat sie immer gesagt, ja, Mutti, ist alles in Ordnung und es geht ganz klar. Und dann habe ich natürlich auch nicht in sie gedrungen und gefragt, was, ich habe mich damit zufrieden gegeben. Mhm. Ja, und dann ist sie
als junge Frau dann, ne?
Ja, als junge Frau, die hat dann geheiratet und dann war das für mich soweit in Ordnung. Wie gesagt, die Kinder gekriegt und dann war sie ja wieder alleine. Und dann ist sie psychisch krank geworden. Und als sie wiederkam, hat sie den Kontakt zu mir abgebrochen.
Also sozusagen, sie kam aus der Therapie zurück, aus dem Krankenhaus zurück und Reha hat sozusagen direkt dann gesagt, sie bricht jetzt hier den Kontakt zu dir ab.
Sie hat gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir, du redest mir zu viel in mein Leben rein. Mhm. Das hat mich natürlich zutiefst erschüttert und ich war nie in der Lage, im Nachhinein, ich dachte, warum hast du keinen Aufschrei gehabt, warum hast du nie mit der Faust auf den Tisch gehauen, aber ich konnte das einfach nicht und ich habe dann auch die Jahre drauf, wo ich durfte ihr nie unter die Augen kommen, Es wurde alles so organisiert, die Kinder beim Schwiegersohn abgeben oder hin und her, dass, oder wenn selbst wenn die Kinder zu mir kamen, die beiden Kleinen, dann musste ich oben warten und sie oben in Empfang nehmen im Fahrstuhl. Wir durften uns nicht sehen. Mhm. Und ich habe das auch geduldet und habe das so mitgemacht. Mhm. Dann kam die Corona-Zeit und danach ist sie erkrankt, hat sie einen Brustkrebs gekriegt und dann musste eine Brust amputiert werden. Und ich wohne in einer Einraumwohnung und beim Schwiegersohn, da ja in unserer Familie dieses Missbrauchsthema in der Luft liegt und das eine kleine Kind eine Tochter ist, dann sollte die Kinder auch nicht, es wäre auch nicht möglich gewesen, beim Schwiegersohn zu wohnen. Also sind die Kinder zu mir in die Einraumwohnung gezogen. Und da habe ich mit den Kindern einmal 2 Wochen und einmal 1 Woche in einer richtigen Innigkeit verbracht. Das hat mir sehr viel gegeben. Die Kinder sind von mir dann immer zur Schule geschickt worden und hatten einen weiteren Schulweg und dann kamen sie nach Hause und wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Wir sind so zusammen gewesen, so wie die ganzen Jahre dazwischen nie. Nee, anders, oder sagen wir so, die Jahre danach nicht mehr. Ja.
Und wie war das in der Zeit mit deinen anderen Kindern? Also du sprachst ja jetzt vor allen Dingen von der Tochter. Wie war das dann mit dem Sohn und mit den beiden anderen in der Zeit?
Mit dem Sohn in Wien habe ich die ganze Zeit Kontakt gehabt. Es war auch ein bisschen beschwerlich. Und er hat immer gesagt, wir arbeiten an unserer Sache. Und ich habe aber ehrlich gesagt nicht gewusst, woran wir arbeiten, gerade er und ich.
Also er meinte eure familiäre Beziehung?
Ich hatte gedacht, die Beziehung zu mir. Mhm. So habe ich das aufgefasst. Mhm. Und mit dem großen Sohn, der hatte sich bis dahin dann schon wieder von mir getrennt. Ich nehme an, dem hat es auch nicht gefallen, dass ich diese Ausbildung nochmal gemacht habe und nochmal so richtig im Beruf gestartet bin. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon die Partnerin wieder verlassen mit 2 kleinen Kindern. Und ich weiß es, ich kann nicht sagen, warum das so gekommen ist. Und mit der Tochter in Norwegen hat sich das, die ersten Jahre bin ich oft hingeflogen und habe dort auch Kinder betreut und gemacht. Und dann hat sie sich von dem Mann getrennt und hat auch eine eigenartige Entwicklung genommen. Sie hat wohl gesagt, sie hat sich an einer Borreliose bekommen, Zecke gebissen, obwohl dort oben in dieser Gegend überhaupt keine Zecken mehr sein können, aber es kann ja auch ein anderer Grund sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er so jetzt diese vielen Nebenerscheinungen dieser Erkrankung, Enzephalitis und andere Dinge, dass er sowas hat, aber sie hat darüber nie gesprochen. Und sie hat sich immer mehr entfernt und es waren dann einfach keine Kontakte mehr, ohne dass ein richtiges, so wie auch mit dem großen Jungen, auch kein richtiges, es hat nie einen Krach gegeben oder irgendwas. Ich habe mich mit dem großen Jungen immer noch bemüht, mit den Kindern mich zu treffen und es war einfach kein Interesse da. Mhm. Und da ist es einfach eingeschlafen.
Und hast du aber mal deinen Kindern die Frage gestellt, konkret danach, also ich habe das Gefühl, dass ihr Stück für Stück das Interesse verliert, dass wir füreinander nicht mehr da sind. Seht ihr das auch so? Oder gibt es aus eurer Sicht was ich wissen sollte, warum das so ist? Möchtet ihr mir das sagen? Hast du mal in dieser Richtung, also vielleicht mit einem oder mit auch vielleicht mit allen Kindern das Gespräch gesucht?
Weißt du, in unserer Familie, da herrscht so eine gewisse Sprachlosigkeit. Mhm. Und ja, wenn da Verletzungen passieren, dann wird einfach darüber nicht gesprochen. Und ja, es ist eigenartig. Ich habe in letzter Zeit angefangen mit dem jüngsten Sohn, wo ich auch solche Tendenzen fühle, dass er mich aus seinem Leben ausgrenzt und dass ich also Dinge nicht mehr sagen darf oder nur so und so am Telefon zu sein habe und so. Da habe ich dann schon mal angefangen, dass unsere Beziehung schon lebendiger gewesen ist und so. Und da wird einfach nicht drauf eingegangen. Mhm. Ja, und ich habe aber, das muss ich noch erzählen, ich habe also, ich weiß nicht, mit den Enkelkindern, wann war das? vielleicht war das 22, wo die bei mir gewohnt haben. So ungefähr könnte es hinkommen. Die beiden Jüngsten, wo ich die um mich hatte, ich habe also dann 23, 24, habe ich 4 Schlaganfälle gehabt. Und der Einzige, der sich gekümmert hat oder der überhaupt da war, das war der aus Wien, der mal ganz früher gesagt hat, Mutti, warum muss ich der Letzte sein? Ich weiß nicht, was er damit ausdrücken wollte. Auf jeden Fall war an diese Reihenfolge der Geschwister dort zu stehen, das war ihm schwer. Und ich weiß, dass es alle anderen Kinder gewusst haben, dass es so war. Und also das hat mich, ich bin zum Glück nur von den Schlaganfällen gestriffen worden. Ich habe schon ein paar Einschränkungen, aber die sind nicht so gravierend. Aber das hat mich schon erschüttert, dass das so gar nichts war. Und ich habe aber seit dem Zeitpunkt, seit 24 Sommer, habe ich intensiven Kontakt mit den Enkeln in Norwegen. Wir telefonieren jeden Monat und es ist so eine Herzlichkeit und Lebendigkeit geworden, dass ich auf den Gedanken kam, anders gesagt, ich habe das vielleicht noch gar nicht erwähnt, dass ich also nachdem meine Tochter mir den Stuhl vor die Tür gestellt habe, habe ich dann dieses Geld, was ich ja
was du ja eigentlich geben wolltest für die Wohnung.
Ja, ne? Das habe ich dann einfach genommen und bin 2 Jahre lang gereist, habe 8 große Reisen gemacht und ich würde mal sagen, es klingt vielleicht komisch, aber ich bin da wieder ein bisschen gesund geworden, weil ich vielleicht so schöne Sachen auf der Welt gesehen habe und ich konnte dann wieder mit mir alleine innerlich leben und ja, ich würde sagen, ich habe dann mit der Zeit immer gefragt, warum und wieso und wo liegt meine Schuld? Und dann ist mir immer gesagt worden, es ist, wie es ist, nimm es, wie es ist. Und mit diesem Satz, ich habe den Satz gewälzt und nie verstehen können und irgendwann...
Wer hat dir den Satz gesagt?
Freunde.
Freunde haben dir das gesagt. Also einfach anzufangen, das zu akzeptieren.
Das zu akzeptieren und das konnte ich nicht und irgendwann konnte ich das. Und ich bezeichne es eben heute, es ist so ein Tuch drüber gelegt. Mhm. Ein Tuch über diese familiären Wunden, obwohl ich das, ich meine, sie sind sehr weit unten und sehr weit versteckt. Ich spüre sie nie täglich und das muss wahrscheinlich so sein, sonst hält man das gar nicht aus. Und mit diesem Zugedecktsein, mit diesem drüber einen gewissen Frieden zu haben, hatte ich die Idee, zu meinem 75. Geburtstag einzuladen. Und die Enkel in Norwegen, die haben mir Mut gemacht und das gut gefunden. Und mein Sohn in Wien, der hat mich ganz toll gefunden und hat auch gesagt, zumindest er möchte wieder mit seinen Geschwistern Kontakt aufnehmen und möchte diese Neffen und Nichten kennenlernen und so. Und mir ging es auch hauptsächlich darum, meine Kinder wieder zusammenzubringen, denn weil ich dachte, es muss die Gelegenheit geben, dass die Familie, dass es wieder gesund wird, dass es wieder zusammenkommt. Und auch, ich habe erlebt, dass ich habe meine Eltern nicht mehr erreicht, kurz vor ihrem Tod, obwohl mein Vater nach mir verlangt hat. Und es war bitter. Und bei meiner Mutter, die habe ich auch nie erreicht. Und da bleibt man dann zurück und das ist nicht gut. Und da habe ich gedacht, wenn das so bleibt, dann stehen die eines Tages mal da, meine Kinder, und sagen, Mensch, hätten wir doch, warum haben wir uns nie mehr bemüht? Und aus diesem Impuls heraus habe ich gedacht, wir wollen uns als Anlass, nicht der Geburtstag selber ist unwichtig, aber aus diesem Anlass, 75 Jahre, meine zweite Tochter wird dieses Jahr 50, der Große ist ein Jahr älter. Da muss es doch, wir müssen doch so weit sein. 50 Jahre und 75 Jahre und wir können nicht zueinander finden. Und da habe ich sie eingeladen. Und meine Tochter hat mir abgesagt. Und mein großer Sohn hat mir eine Weihnachtskarte geschickt, in der er wieder so verletzend geschrieben hat, wie er die ganzen erwachsenen Jahre zu mir war. Und es ist, anders gesagt, als meine Tochter mir geschrieben hat, dass sie nicht kommt, da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich aus dieser Beziehung entlassen worden bin, was auch eine Erleichterung schafft, zu sagen, sie hat jetzt die Tür zugemacht, die noch offen war, und dann soll es eben so sein. Und mit diesem ältesten Sohn, da kam diese Karte mit einem Text, der sehr überheblich und sehr verletzend war, dass meine Idee mit dieser Feier und überhaupt das Zusammenkommen eigentlich ein bisschen naiv und ein bisschen, naja, Und da habe ich eine
Aber das
Karte.
sind ja nur zwei von den vier Kindern. Der
Ja.
andere Sohn hätte Interesse,
Der
so
in
habe
Wien,
ich
der hat
das
Interesse,
verstanden.
und die in Norwegen, die hat zwar nicht ausrichten lassen, aber die Enkel haben in Erfahrung gebracht, dass sie sich aufgrund ihres Gesundheitszustands nie in der Lage fühlt, so weit zu reisen. Und da habe ich gedacht, wenn das also gewünscht wird von ihr, dann würde ich natürlich zu ihr hinfahren. Das ist ja kein Thema für mich. Aber ich wollte noch kurz was erzählen zu dem ältesten Sohn mit dieser, ich sage so, verletzenden Karte. Und da hab ich mich aufgerichtet innerlich und habe einen, es war noch so, die Karte hieß von ihm, nicht der Inhalt, Hallo Mutter. Dieser Satz, das ist mir in die Glieder gefahren. Ich bin immer die Mutti gewesen. Und ich habe auch die Karte, die ich geschickt habe, mit Mutti unterschrieben. Und dann war diese distanzierte, verletzende Karte. Und da habe ich mich innerlich aufgerichtet und habe wohl nur so ungefähr geschrieben, danke für den Gruß. Es ist sehr kritisch geschrieben, aber keinerlei konstruktive Antwort. Und habe das ohne ab und habe nur mit Mutter unterschrieben, habe geschrieben, Hallo Sohn. Es war für mich dort, es klingt komisch, ich weiß, ich bin hier in einer Selbsthilfegruppe, aber ich hatte das Gefühl, ich muss mich von Altlasten trennen. Das hat mich so, ja. Und jetzt wird an diesem Tag, ich hatte mir vorgenommen, ab diese Schwiegerkinder einzuladen, weil die Schwiegerkinder, die sind hauptsächlich auch beteiligt gewesen an dem Großziehen und dem Erziehen meiner Enkelkinder. Und die wollte ich dabei haben. Der Schwiegersohn aus Norwegen kann leider nicht kommen. Der ist noch beruflich angebunden, aber mit ihm bin ich im guten Kontakt. Aber die Norweger kommen nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern 2 Wochen später alleine, und also ohne die Eltern. Und zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Geburtstagsfeier geplant habe, da werden meine deutschen Enkel kommen und meine deutschen Schwiegerkinder. Und dann sage ich mir einfach,
Gibst du es weiter an die Enkel
wir machen
einfach,
es uns
ne?
einfach schön.
Ja,
Und ich
und
freue mich, dass diese
die
Enkel mal
nächste
zusammen sind.
Generation dann,
Ja,
ne?
ja. Und dass die, ich hoffe, dass die zusammen wachsen oder ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Das wäre mein Wunsch. Und jetzt ist aber dadurch, dass ich nun diese Idee hatte, zu meinem Geburtstag einzuladen, ist das alles wieder hochgekommen und hat sich wieder gezeigt. Und mein jüngster Sohn, der sagt dann, er hat selber keine Familie, aber er ist psychologisch auch ein bisschen erfahren, sagen wir es mal so, sagt, Mutti, du müsstest es immer wieder probieren und immer wieder probieren. Du musst doch diese große Wunde in deinem Körper loswerden, aber ich kann es nie. Ich kann es nie, und jetzt möchte ich hier Menschen treffen, denen es ähnlich ergangen ist und wo man vielleicht, ich sag mal so, es ist ja eine große Lücke in meinem Leben, wo sonst die Kinder wären und die Enkelkinder auch gedanklich, wenn man sich auch nicht mehr sehen würde, aber diese große Lücke, die kann niemand ausfüllen, auch Freunde nicht, aber vielleicht andere Menschen, denen es ähnlich geht, dass man die Freizeit zusammengestaltet oder einfach im Gedankenaustausch tritt. Das ist mein Anliegen, dass ich gerne hier in diese Selbsthilfegruppe gehen möchte.
Vielen Dank erstmal für deine Geschichte. Wir wollen an der Stelle ja nicht therapeutisch arbeiten. Wir gehen auch überhaupt gar nicht in die Tiefe und ich werde auch nichts bewerten. Das machen wir individuell im Gespräch miteinander. Aber wenn du jetzt mal so deine Geschichte reflektierst und auch deine persönliche Entwicklung in den Jahren, die immer noch mal vor die Augen hältst, gibt es denn da was, wo du sagst, das ist eine Strategie für dich gewesen, mit der bist du gut gefahren in den Momenten, wo es dir schlecht ging, die du vielleicht an andere weitergeben würdest? So eine Art eben Selbsthilfestrategie, wie du dich halt aufgerichtet hast, wie du Stück für Stück ja auch in deinem Leben weitergegangen bist. Gibt es da vielleicht die eine oder die zwei Strategien?
Naja, ich habe ja schon gesagt, dass ich also dann gereist bin und durch die anderen Eindrücke aus der ganzen Welt bin ich auf andere Gedanken gekommen und habe mich vielleicht abgelenkt von diesen grüblerischen Gedanken und von diesen ständigen
Selbstzweifel.
Selbstzweifeln, genau, und Selbstschuldzuweisungen. Und
Also im Prinzip könnte man sagen, dass du über diese Ablenkung wieder mehr zu dir selber gefunden hast. Erstmal, um
ja.
überhaupt für dich wieder mehr eine Stabilität zu bekommen.
Ja, und außerdem habe ich dann als Mutter und als DDR-Mutter habe ich immer alles da gehabt, was die Kinder vielleicht gebraucht haben oder was sie brauchen könnten. Und dann, ne, falls sie mich dann noch irgendwas fragen, dass ich immer mit allem bereit war zu helfen und zu dienen. Und mit diesem Bruch von meiner Tochter, da bin ich auf mich zurückgeworfen worden. Ich habe damals schon mich ein bisschen mit dem Minimalismus beschäftigt. Und habe mich dann von all den Dingen, die ich nicht mehr gebraucht habe, getrennt. Bin dann in eine Einraumwohnung gezogen, habe mein Leben total umgestellt. Ich hab das zwar am Anfang ein bisschen als egoistisch empfunden, nur an mich zu denken. Aber ja, an wen soll ich denn denken? Eigentlich müsste ich mir doch die Nächste sein, was ich mir nie war. Und dann habe ich eben alles weggegeben und es hat mir irgendwie gut getan, dass ich,
Erleichtert, hast dich
ja, ich
erleichtert
habe mich
gefühlt,
erleichtert und mich nur
dich auf dich
auf mich
besonnen,
besonnen, so,
sozusagen,
ja.
um einfach vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen, ne? Also
Ja,
einfach
es muss
erstmal
ja
wieder
immer
zu sich zu
weitergehen, das
finden,
Leben,
genau.
ne? Und ich schaue eigentlich trotz dieser Dinge, die mich da belasten, doch auch zuversichtlich ins Leben. Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen eingeschränkt und kann auch keinen Job mehr machen, wenn ich das wollte, irgendwas. Ich habe eine schwache linke Seite und dadurch sind viele Dinge nicht mehr möglich und ja, und dann ist auch im Kopf nicht mehr das, was immer war, nach den Schlaganfällen. Und trotzdem, ja, ich habe immer mal jemand betreut, noch ein bisschen. Und so, und das ist aber jetzt nur weggefallen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich bin jetzt mit mir beschäftigt.
Und wären denn das dann auch deine Tipps für Betroffene, sozusagen, dass man einfach wieder erstmal versucht, sich auf sich selbst zu besinnen und sich selbst wiederfindet, dass man erstmal wirklich bei sich selber anfängt, um dann einfach wieder im Leben stehen zu können und mit der Situation fertig zu werden?
Ja, das würde ich so bestätigen. Und ich denke auch schon mal, ich weiß nie, ob ich meine Kinder vielleicht nie richtig losgelassen habe, obwohl ich das Gefühl nie hatte. Aber vielleicht war es doch so. Und sie müssen schon ihr eigenes gehen. Und
Ein eigenständiges Leben führen, ne? Unabhängig von dir. Eigentlich ist es ja das, was wir wollen, dass unsere Kinder das schaffen, selbst im Leben zu stehen, ne? Und ihren Alltag zu meistern und sozusagen sich von uns auch abzunabeln, ne? Das ist ja an sich
Ja,
das, was wir
genau.
auch
Eigentlich
wollen.
das zu wissen, man hat sie in die Spur geschickt, sie gehen ihren Lebensweg und sie schaffen das. Ne, das ist doch was Befriedigendes für.
Ja, das, was Eltern eigentlich sich
Ja,
wünschen, ne?
ja, ja, ja.
Okay, gut. Ja, dann sind wir am Ende der Podcast-Folge heute mit einem ganz anderen Erlebnis mit einer ganz anderen Geschichte, als wir es bisher gehört haben. Wenn ihr dazu nochmal eure Gedanken loswerden wollt, könnt ihr wie immer gerne eine E-Mail schreiben an info@wege-entstehen.de und ich werde mich dann bemühen, in einer der nächsten Folgen eure E-Mails aufzugreifen und dazu dann vielleicht mich auch nochmal zu äußern. Wie gesagt, heute diese Folge fand vollständig anonym statt, was vollkommen in Ordnung ist. Und ich sage es auch nochmal an der Stelle, dieser Podcast ist nicht dafür gedacht, Psychotherapie oder Ähnliches zu betreiben, sondern es geht einfach darum, Geschichten von betroffenen Menschen zu hören und vor allen Dingen auch zu verstehen, wie andere mit ihrer Situation umgehen, um vielleicht selbst für sich einen guten Weg zu finden. Das war's erstmal für heute. Tschüss.
Das war Funkstille, der Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Danke dafür, dass du heute mein Gast warst. Danke dafür, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Von dem Moment an, als die Stille begann und wie ich lernte, dass Schweigen auch eine Stimme haben kann. In den kommenden Folgen werden wir Menschen hören, die gegangen sind, Menschen, die geblieben sind, aber vor allem Menschen, die sich bewegen wollen. Wir hören Betroffene, Expertinnen und andere, die verstehen möchten, was hinter dem Bruch steckt und wie ein Neubeginn aussehen kann. Wenn du etwas mitnimmst, dann sind es vielleicht Mut oder das Verstehen, vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deiner Geschichte nicht allein bist. Bleib dran, denn das Schweigen darf auch gehört werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.